hallo, hier ist der Exil-Podcast, der Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir sind alle bester Stimmung und wir sind bereit, die siebte Folge aufzunehmen. Wie geht's euch denn so? Seid ihr auch so super gut gelaunt wie ich nach dem fantastischen Wochenende?
Ja, gab schon einen Dämpfer, auf jeden Fall stimmungsmäßig. Ja. Mich nicht von frei machen.
Das war der Moritz, der hier wie immer mit mir zusammen in Köln-Ehrenfeld sitzt und die Fortuna analysieren wird. Wer ist denn noch dabei? Wie immer, wir kennen die Runde schon, der Jan in München.
Ja, hallo.
Und der Tim in Berlin.
Hallo. Ja, nochmal zusammengefasst zum fußballerischen Wochenende. Freitagabend habe ich mir tatsächlich den kommenden Gegner mal angeguckt und habe mich irgendwie gefreut, weil da kommen wir dann später zu, Köln nicht in Schuss war und dann kam aber der Samstag und hat das Ganze irgendwie umgedreht und von daher, ja, fußballerisch ein grauenhaftes Wochenende.
So sieht's aus. Ich habe es auch gesehen am Freitag, natürlich auch intensivst gescoutet und
sehr gut, dass ihr alle so fantastisch vorbereitet seid.
Ja, aber warten wir mal ab, wenn du gleich fragst, wo wir das Spiel gesehen haben vor der Fortuna, dann wird sich das vielleicht wieder erübrigen, dein Lob.
Ja, wir schauen nicht zurück, wir schauen voraus. Das ist ja generell die Mentalität, die diesen Podcast hier prägt und die auch die Fortuna prägt. Deswegen sind wir beide so erfolgreich.
Gut.
Ja, also es sind jetzt 9 Spieltage vorbei. Das ist schon
Halbzeit. Vielleicht
etwas mehr, genau. Halbzeit, die Halbzeit der Hinrunde war in der Halbzeit des Spiels gegen Paderborn.
Nein,
und
wenn das kein Omen ist.
Ja. Ja, das ist also, ja das gewesen. Also, ja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, man könnte halt mal vielleicht mal so einen kleinen Blick mal aus, also mein einen Schritt zurücktreten und mal einen kleinen Blick auf die Saison werfen, was man vorher so erwartet hat und was man noch erwarten wird. Und da habe ich mich daran erinnert, dass wir im Sommer, ich weiß nicht genau, ob das vielleicht schon bei unserer Nullnummer war, hier im Podcast oder außerhalb des Podcasts, dass wir, ich glaube, das war in einem Gespräch mit Moritz, bin mir auch nicht mehr ganz sicher, dass wir da uns vor der Saison überlegt haben, was schätzen wir dann irgendwie, wie schätzen wir die Fortuna ein, was ist denn irgendwie eine realistische Punktausbeute? Und da erinnere ich mich, dass wir irgendwie dabei ausgekommen sind, dass wir gesagt haben, dass wir die Fortuna so einschätzen, dass man wahrscheinlich ungefähr einen Punkt pro Spiel holen wird, so dass man irgendwie am Ende der Saison ungefähr bei 34 Punkten rauskommen könnte. So, und eigentlich sieht man sich da immer noch relativ bestätigt.
Ja, die anderen performen brutal. Würde ich denken.
Und ja, genau, und dann, aber ich finde, diese Einschätzung klingt immer noch ganz vernünftig aus der jetzigen Position. Und dann habe ich mir mal angeschaut, ne, das würde ja heißen, dass man einen Punkt pro Spiel holt. Man hat aber jetzt bisher nur 0,7 Punkte pro Spiel geholt. Wenn man jetzt aber mit diesem einen Punkt pro Spiel Schnitt weitermachen würde, käme man halt bei 30 Punkten raus. Ne, also das wären dann 0,88 Punkte im Schnitt auf die ganze Saison gerechnet. Aber angenommen, man würde das jetzt schaffen.
Ab jetzt.
Käme man halt genau bei 30 Punkten raus. Und deswegen würde ich euch gerne jetzt die Frage stellen, wenn morgen die gute Fee an euch vorbeifliegt oder auch die böse Fee, wie auch immer, und euch anbietet, Fortuna am Ende der Saison Punkte, sagt ihr ja oder nein?
Also du warst eben kurz weg, 30 Punkte, sage ich ja oder nein?
Genau. Angenommen, ne, dir würde morgen angeboten, das wäre halt das, wenn Fortuna von jetzt an einen Punkt pro Spiel holt, was wir vor der Saison als realistisch angesehen haben, käme man am Ende bei 30 Punkten raus. Würdet ihr
bei 32, oder? 32. Es sind noch 25 Spieltage und wir haben 7. Dann kämen wir bei 32 raus.
Oh, hab ich mich da jetzt so arg. Ändert ja überhaupt nichts an der Aussage. 32 Punkte.
Ja, würde ich nehmen. 32 würde ich nehmen, die reichen auch dieses Jahr. Da lege ich mich fest.
Glaubst du wirklich?
Und Klassenhalt. Ja. Doch, 32 reichen dieses Jahr. Aber, naja, das ist schon der Blick sehr weit voraus jetzt.
Warte mal, wie war denn die Abschlusstabelle letzten Saison?
Ja, das kriegen wir schnell raus.
Ich glaube nur, dass letzte Saison gab irgendwie, glaube ich, eine ziemlich große Lücke irgendwie zwischen Platz 15 und 16.
Ja, also 32 Punkte hatte Augsburg, ist 15. geworden und Stuttgart auf dem Relegationsplatz hatte 28 Punkte. Ja, okay. Jetzt gehe ich mal kurz auf den 9. Spieltag. Ich muss mal so ein Gefühl für diese Tabelle haben.
Komm. Kann ich auf jeden Fall sagen, wer weniger als 7 Punkte
hatte letztes Jahr? Fortuna. Okay, also damals hatten. Das ist natürlich alles wieder, es ist halt natürlich kein großer Unterschied. Ne? Also Stuttgart und Düsseldorf hatten am 9. Spiel der letzten Saison mit einem deutlich schlechteren Torverhältnis 5 Punkte, Hannover hatte 6 und Schalke 7, die ja dann deutlich drin geblieben sind. Also die Absteiger der und Nürnberg 9. Die Absteiger waren also quasi unter diesen 7 Punkten, die Fortuna jetzt hat. Was sagt das jetzt eigentlich? Das hilft mir, glaube ich, gar nicht.
So richtig viel, ne?
Alleine waren die auch letztes Jahr einfach mehr schlechte Mannschaften dabei waren als diese.
Ja, Saison. Eben. Deshalb, ich bin mir nämlich nicht sicher, ob diese 32 Punkte wirklich reichen. Also ich habe das eben bei den 30 Punkten nach der Luschen-Mathematik. Da hätte ich Nein gesagt, weil ich glaube, dass das nicht reicht. Bei 32 Punkten bin ich mir nicht so sicher.
Im Jahr vorher wäre das Relegation gewesen, übrigens.
32?
Ja.
17, ja, machen wir uns nichts vor, wenn die Fortuna in die Relegation kommt, steigt die Fortuna ab, ne?
Das wäre jetzt aber noch meine nächste Frage gewesen. Das wollte ich nämlich jetzt irgendwie auch noch mal ganz kurz bei euch abklopfen, wenn die gute Fee kommt und fragt euch, Relegationsplatz heute ja oder nein? Was sagt ihr? Weil ich glaube nämlich, ich habe mir die Frage halt natürlich auch gestellt und ich glaube, wenn man es mir jetzt anbieten würde, würde ich einschlagen.
Ich würde nicht einschlagen, aus dem gleichen Grund, den der Jan gerade genannt hat. Stieg. Ich kann mir nicht, also wenn diese Saison wirklich so schlimm weiterläuft, ist natürlich noch ein langer Weg bis dahin, aber wenn sie auf dem Relegationsplatz landen würden, hieß es ja auch, dass sich da spielerisch nicht unglaublich viel getan hätte bis Saisonende. Und ich würde sagen, nein, nicht Relegation.
Ach, kommt ein bisschen drauf an, wo die Auswärtstour hinging.
Nach Aue.
Ja. Kann man jetzt schon mal antesten.
Ja, ich meine, gut, wenn man ganz ehrlich ist, Stuttgart und Hamburg werden wahrscheinlich direkt aufsteigen. Und danach bietet sich halt keiner an, ne? Also, dann hast du halt Bielefeld, Aue, Heidenheim.
Also ich glaube, dass Bielefeld sogar direkt hochgeht, wenn ich ehrlich bin.
Ja, die sind schon stark. Boah, vor allem sind die halt offensiv voll gut. Naja, aber das ist jetzt sehr hypothetisch alles. Aber das spricht ja für eine sehr negative Grundstimmung.
Ja. Nach dem Spiel vom Samstag, auch wenn es durchaus auch anders laufen kann, aber der Sieg für Paderborn meiner Meinung nach, ohne jetzt schon auf einzelne Szenen eingehen zu wollen, schon auch verdient ist, ist es natürlich so, dass ja jetzt wirklich der Abstiegskampf schon begonnen hat am 10. Spieltag. Das würde ich schon so sehen.
Ja, ich denke auch, also von dem, wie ich sehe, ist wahrscheinlich jetzt irgendwie die Situation im Augenblick irgendwie schlechter, als das Spiel gewesen ist. Aber das hilft jetzt natürlich irgendwie auch erstmal nicht großartig weiter, ne?
Und, ja, ganz genau.
Ja, dann lass uns doch irgendwie direkt mal reingehen in das Spiel gegen Paderborn. Wo habt ihr das Spiel denn verfolgt?
Ich habe es tatsächlich hier zu Hause bei mir gestreamt und ja, genau, das war's.
Ja, also es gibt eine kurze und eine lange Version meiner Antwort. Wollt ihr die kurze oder lange hören?
Die lange.
Die lange. Unterhaltsam ist, wollen wir die lange hören.
Ja. Interessantere auf jeden Fall. Ich finde, die unterhaltsam ist, die ist halt, die ist voller Hass.
Dann wollen wir die auf
jeden Fall hören. Die Geschichten voller Hass sind meistens die besten.
Genau. Also wir machten uns auf und haben bei einem Freund geguckt, der Sky hat. Da lief allerdings auf dem Fernseher das Ruhr-Derby Dortmund gegen den FC Schalke 04. Und dann war aber der Gedanke, naja, mit Sky Go kann man dann ja mit dem Laptop nebenbei auch Fortuna gegen Paderborn schauen. Allerdings hat der Freund, bei dem wir geschaut haben, selber nutzt er seinen Laptop nicht für Sky Go, sondern braucht er ja nicht, dafür hat er ja seinen Fernseher. Und verleiht seinen Sky-Go-Account, das wird gleich mal wichtig, an Freunde, die halt, weil er nett ist, gerne Fußball gucken wollen.
Man ahnt, in welche Richtung es
geht. Sky-Service-Leistung. Also natürlich kannst du Sky-Go nicht einfach so im Browser gucken, sondern wir mussten natürlich erstmal diese App runterladen. Das ist ja schon mal sehr gut. Ja, warum sollte man das auch einfach im Browser sich anschauen können, wenn es so eine Möglichkeit einer nicht funktionalen App gibt?
Man bezahlt so. Ja schließlich dafür.
Man bezahlt ja auch viel Geld dafür. Also jetzt Eben. Nicht ich, aber der Freund. So, dann geht man auf diese App, lädt die runter, blablabla, dauert ewig. Dann macht man diese App auf, das geht erstmal ganz schlecht. Und dann sind natürlich aber schon 4 Geräte, man darf nämlich nur 4 Geräte nutzen. Also es gibt nur 4 Geräte, von denen du dann dieses Sky schauen Go darf, ja. schauen darfst, sonst blockiert das ja. Ja? So, dann musste man halt, man muss einen löschen, weil die 4 Geräte schon vergeben sind. Na gut. Das geht natürlich nicht in der App, dafür muss man wieder in den Browser reingehen. Zweite Super-Service-Leistung von Sky. Dann geht man dahin, muss so einen komischen Code eingeben und dann wird einem gesagt, oh, Sie haben diesen Monat schon mal ein Gerät ausgetauscht. Sie dürfen erst ab 1.11. das nächste Gerät wieder austauschen. Sprich, Sie können aktuell nicht über diese Sky Go App mit diesem Gerät Fußball gucken. Vielen Dank für Ihr vieles Geld, das Sie dafür bezahlen. Wir machen damit wirklich gar nichts und geben es direkt an Rupert Murdoch, der ein mieses Arschloch ist. Ja, also, Leute, das kann alles nicht sein. Ja, also, ja, über kurz, was wir natürlich nicht gemacht haben, ist dann illegale Streams zu suchen. Und was auch nicht passiert ist, dass diese Streams nicht funktioniert haben, weil wir die ja auch gar nicht erst gesucht haben. Das würden wir natürlich niemals machen, weil wir die Bundesliga und Sky nicht beklauen wollen. Also wir haben das Spiel tatsächlich nicht geguckt, sondern ich konnte nur die Highlights verfolgen, aber und den sehr amüsanten Ticker vom Kicker, weil der Mensch, der da abgestellt war, dafür den Ticker zu schreiben, auch nicht so viel Bock hatte, glaube ich, auf das Spiel in der ersten Halbzeit.
Hat er sich etwa gelangweilt?
Er hat sich ein wenig gelangweilt und sich dann ausgelassen an seinem Ticker.
Ja, also bei dem Thema Hass und Serviceleistungen und so weiter, kann ich jetzt, glaube ich, ganz gut anschließen. Also bei mir ist auf jeden Fall auch natürlich nicht der Fall, dass ich irgendwelche illegalen Streams suchen würde. Sowas würde ich niemals tun. Wenn es jedoch so gewesen wäre, hätte ich hypothetischerweise am Samstag um 15.25 Uhr vor meinem Computer gesessen. Und an diesem Punkt gehen wir wieder in die Realität. Genau in diesem Punkt fällt das Internet aus. Und ist dann auch bis gestern Abend nicht mehr zurückgekommen. An dieser Stelle nochmal ganz schönen Gruß an Unity Media. Ganz liebe Herzchengrüße. Die rufen alle zwei Tage im Augenblick bei mir an und wollen mir einen teureren Tarif verkaufen. Ich nehme das sehr gerne das nächste Mal wieder ab, wenn die es wenigstens mal schaffen, den Service, den sie mir jetzt anbieten und für den ich Geld bezahle, halt überhaupt zur Verfügung zu stellen. Wirklich nochmal allerliebste Grüße dafür. Das hat einfach dafür gesorgt, dass ich dann irgendwie eine Stunde lang versucht habe, das irgendwie in Gang zu bringen und dann irgendwann gesehen habe, okay, die Störung verläuft irgendwie anscheinend über ganz Westdeutschland. Und habe dann irgendwann gesehen, so, ja, naja, gut, was soll's, die Sonne scheint, ich gehe mal spazieren. Und habe dann tief durchgeatmet. Das war dann genau in dem Augenblick, wo ich dann im Kicker sehen konnte, dass gerade das 1:0 für Paderborn gefallen war. Und dann habe ich nochmal ein zweites Mal tief eingeatmet und bin dann halt nach raus und spazieren gegangen. Und das war dann letztendlich, glaube ich, auch die bessere Entscheidung.
Ja, ich kann jetzt zum Schluss noch sagen, ich war in der Heimat bei der Familie und durfte da die ersten 10 Minuten gucken und dann wurde leider der Computer gebraucht. Ich habe mir sehr viele Notizen gemacht, die ich dann auch im schönen Willig habe liegen lassen. Zur zweiten Halbzeit dann wurde der Computer wieder frei und ich habe so mit halbem Auge, während wir griechischen Wein auf einen 60. Geburtstag umgedichtet haben, mit Gitarre Scheiße. In der Hand, mit einem halben Auge noch diese tolle zweite Halbzeit verfolgt.
Und also natürlich gerade als Fußballfan besonders gut abgeholt.
Ja.
Alte deutsche Schlager.
Genau.
Umtextet.
Ja, ja. Das war durchaus erfolgreicher als dieses Spiel.
Okay, dann kommen wir doch mal zum Spiel.
Kommen wir mal zum Spiel.
Also das, was ich gesehen habe und ihr in Auszügen.
Fangen wir an mit der Aufstellung.
Ja.
Also mit Sachen, die einem besonders oder nicht aufgefallen sind.
Na gut, also erstmal fand ich es sehr merkwürdig, dass wieder mit Fünferkette gespielt wird und so relativ defensiv aufgestellt wurde. Ich weiß nicht, wie ihr das sagt. Ich meine, klar, Paderborn ist dafür bekannt, irgendwie Hurra-Fußball zu spielen und sehr viel, also immer zu probieren, ein Tor mehr zu schießen, als sie hinten reinbekommen. Und vielleicht hat man dann gedacht, okay, wir lassen die erstmal gegen unser Bollwerk anlaufen und dann kommen wir schon zu unseren Chancen. Aber ich fand das doch ein bisschen zu defensiv aufgestellt.
Also wir haben so richtig überrascht war ich halt eigentlich nicht. Null. Ich glaube, wir hatten das ja irgendwie auch in der letzten Folge schon so ein bisschen angesprochen, weil ja auch eigentlich so das Einzige, was man halt in den 8 Spielen vorher irgendwie so entwickelt hatte, was einigermaßen funktioniert hat, war ja eigentlich so ein bisschen dieser starke Stabilitätsfokus gegen Mainz und vielleicht noch so teilweise irgendwie aus den anderen Spielen, aber halt irgendwie vor allen Dingen das und dass man irgendwie dann in dieses Spiel geht, was halt für Paderborn halt echt so ein Do-or-Die-Spiel ist, wenn die da nicht gewinnen, ist die Saison wirklich eigentlich vorbei, sodass man einfach dann dahin geht und sagt, so, ja, dann kommt doch mal, so, wir müssen hier gar nicht unbedingt gewinnen, wir haben halt die Ruhe weg und ihr müsst halt kommen und wir konzentrieren uns einfach darauf, was uns halt stark gemacht hat, fand ich eigentlich sogar relativ nachvollziehbar und von dem, was ich jetzt so gesehen habe in den Zusammenfassungen und was ich so gelesen habe, ja, würde ich eigentlich dass das eigentlich auch ganz gut funktioniert hat, weil bis auf, ja, bis dann halt zu dem Punkt, wo dann Paderborn mit diesem Glücksschuss halt das 1-0 macht, hatte ich jetzt mal das Spiel ja eigentlich irgendwie relativ unter Kontrolle, würde ich denken.
Und ja, genau. Sie das aber, denn, oder war es nix, einfach, also.
Ja, halt unter Kontrolle in dem Sinne so von wegen, wir gucken mal, dass wir wieder in der 82. Minute unser 1-0 machen und spielen ansonsten sehr viele Pässe hintenrum, gehen selten in die Tiefe, bis hin zu gar nicht, schlagen den Ball hinten in Form des Torhüters Zack Steffen raus. Spielen wieder einen Pass nach hinten. Also sehr bezeichnend für das gesamte Spiel ist ja, dass auf jeden Fall Nico Gieselmann, Kasim Adams und Matthias Zimmermann die meisten und Kahn Eihan und Zack Steffen in der Reihenfolge die meisten Ballbesitzphasen hatten. Das heißt, klar, man kann so aufstellen, aber dann muss halt dieser gesamte Block, der da aufgestellt ist, deutlich weiter in Richtung gegnerisches Tor rücken. Und es war halt wirklich so, ja, und man spielt wieder nach hinten und man spielt nochmal nach hinten. Vielleicht kommen die Paderborner ja jetzt mal raus und dann spielen wir nochmal hinten zum Torhüter und dann haut der Sack den mal nach vorne. Dann hat er auch noch die meisten Fehlpässe in diesem Spiel gespielt, weil diese Dinger dann nicht angekommen sind. Und so plätscherte das Spiel halt Richtung Halbzeitpause. Es gab zwei Abschlüsse, die sind so mehr oder weniger aus dem Zufall entstanden. Und dann gab es ja eine Riesenchance, ich weiß nicht, ob jemand von euch die gesehen hat, aber auf jeden Fall in der Zusammenfassung ja von Adam Bocek. Und in dem Moment ist es so das erste Mal, dass man denkt, okay, vielleicht ist es ja gar nicht so falsch, 40 Minuten auf den Zufall zu warten, weil mit der ganzen Geduld fällt dann vielleicht in dieser Situation das 1-0. Und ich glaube, dann geht das Spiel natürlich auch anders aus. Aber was ich so ein bisschen vermisst habe, ist halt einfach die Lust auch auf das 1-0. Die war irgendwie 40 Minuten lang nicht zu erkennen. Und dann kommt halt so ein Sonntagsschuss da raus, kurz vor der Halbzeit. Und in dem Moment, in dem das passiert ist, da habe ich mir auch die Frage gestellt, wollten die nicht oder konnten die nicht, stand Paderborn dann, also so gesichert sind die ja nicht. Und ich habe in dem Moment schon befürchtet, dass der Schalter in der zweiten Halbzeit nicht umgelegt werden kann. Generell gut gefallen hat mir tatsächlich der ja eigentlich gar nicht für die Startformation vorgesehene Kownacki. Der hat hinten wieder dicht gemacht und Impulse nach vorne gesetzt. Und von daher erstmal gute Besserung an dieser Stelle an Kenan Karaman. Aber ich glaube, der wäre in nächsten Spiel mit Sicherheit, glaube ich, auch nicht von Anfang an gekommen, weil Kownacki seine Sache gut gemacht hat. Und ich glaube, dass er auch wieder spielen wird, aber gut.
Ja,
ja, und also dann kam, also okay, dann kaum geht dieser Schuss da rein. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, gut, das könnte jetzt schon, wenn die zweite Halbzeit ähnlich uninspiriert, nenne ich es jetzt mal, verläuft, das könnte es jetzt schon gewesen sein. Und da, wenn ich sowas denke in dem Moment, da fehlt dann halt einfach jemand, der in so einem Moment eine gute Idee hat, das Spiel mal verlagert, das Spiel mal schnell macht. Und den Spieler, der hat mir irgendwie auf dem Feld gefehlt.
Wollen wir jetzt schon zur zweiten Halbzeit kommen? Oder wollen wir
noch nö.
Bleiben, weil ich, klar, also dieser Spieler, den du da ansprichst, Tim, so, das ist, glaube ich, der Spieler, den man ja sowieso irgendwie schon die ganze Saison irgendwie so ein bisschen vermisst.
Ja.
Wo man ja irgendwie vielleicht auch ein bisschen gehofft hätte, dass halt Louis Baker dieser Spieler sein könnte, aber er ist es halt wahrscheinlich einfach nicht.
Ja.
Und ja, ich glaube einfach, weil es diesen Spieler irgendwie nicht gibt, fand ich das, glaube ich, eben weil man sich halt in den letzten Spielen halt keine andere Basis gebildet hat, irgendwie keine Spieler, fand ich trotzdem okay. Dass natürlich dann wie Paderborn da aus so einer halben oder nicht mal aus einer halben Chance halt dieses Tor macht, also ich meine, ist dann halt auch wirklich einfach richtig bitter. Ne? Ich meine, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der Spieler heißt, aber das ist halt bis zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich der beste Moment seiner professionellen Karriere. Und
Sabiri.
Das ist auch nicht als wahrscheinlich, dass das halt auch so bleibt. Ne? Also
ja, Abdelhamid Sabiri, der sich vorher nur hervorgetan hatte in dieser ersten Halbzeit, als er nach einer kleinen Provokation von Kaan Ayhan ihm voll auf den Fuß gestiegen ist und ist da im Strafraum fast zu einer Rangelei kam und er Geld bekommen hat.
Ja, da war schon,
das ist auch ein Punkt,
verwarnt.
Ja. Das ist auch ein Punkt, auf den ich irgendwie ganz gerne nochmal zu sprechen kommen würde, weil ich hatte halt, wie ich eben schon gesagt habe, so ein bisschen das Gefühl, dass halt Fortunas Strategie spielerisch halt irgendwie eigentlich aufgegangen ist, weil man es eigentlich geschafft hat, genau wie gegen Mainz halt auch das Spiel halt zu einem 0-0-Spiel zu machen, wo man dann irgendwie quasi dadurch in die Lage kommt, am Ende halt irgendwann einen Lucky Punch zu setzen, wenn es geht. Vor allem, wenn der Gegner halt nervöser wird. Und auf der anderen Seite, jetzt einfach nur anhand von den Statistiken, die ich sehe, würde ich denken, dass aber vielleicht irgendwie auch so ein bisschen Paderborns Strategie aufgegangen ist, das Spiel halt zu so einem richtigen Abnutzungs-Abstiegsfight irgendwie zu machen, weil es unglaublich viele gelbe Karten gab und auch irgendwie, wenn man mal irgendwie dann in den Kicker geschaut hat, da eigentlich immer nur stand, es gibt viele Nicklichkeiten, viele Freistöße, viele Fouls und so weiter. War das auch dein Eindruck, Tim?
Aber halt vor allem dieses massive Stehen von Paderborn und auch diese Nicklichkeiten und Fouls, ja, das haben die hingekriegt. Obwohl halt auch Nicklichkeiten, also zum Beispiel diese gelbe Karte, die da durch das auf den Fuß lang von Kaan Ayhan auskam, die war halt auch so sehr stark provoziert. Also so, da hat sich der Ayhan halt einfach gedacht, ach ja komm, hier, das ist jetzt so ein Grünschnabel, den umarme ich jetzt während dieser Ecke einmal, dann werde ich kurz ermahnt vom Schiri und dann, sobald der Schiri wieder weg ist, umarme ich ihn nochmal und dann langt er mir auf den Fuß. Also das war natürlich, genau sowas wollte er mal, dass auch mal ein bisschen Feuer ins Spiel geht, weil ansonsten Es ist so dieses, was man, glaube ich, unter Zeichensätzen auch irgendwie verbucht. Es war halt einfach ein Spiel, wo Fortuna immer drei Pässe hinten rum und dann wieder auf die andere Seite. Und dann dieser Pass, der dann irgendwie mal Überraschungsmomente in das Spiel reinbringt, der fehlte halt. Und es ist halt tatsächlich sowas, wo ich halt denke, klar, gegen Mainz fällt dann das Tor noch. Gegen Paderborn fällt halt so ein dummer Sonntagsschuss rein. Ich glaube aber natürlich wird sich das irgendwie über die Saison ausgleichen, aber es wird dann dazu führen, dass man zu wenig Punkte holt, weil ich will jetzt nicht als Heilsbringer hier irgendwie verschreien, aber ein Stöger hätte diesem Spiel, glaube ich, sehr gut getan.
Was denkst du denn, Tim? Genau, weil ich habe ja diese Botzek-Chance nicht sehen können.
Oh.
Wie ist die denn? Also ich habe die Chance gesehen, aber nur Pass von Zimmer, Schuss Botzek oder so. Aber wie ist denn das entstanden? Weil das war ja im Prinzip, ich meine, wir sprechen ja jetzt auch schon länger davon, dass die mal auch vielleicht mal mit einem flachen Ball in den Strafraum in jemanden in Abschlussposition anspielen können sollten.
Mhm.
Aber wie ist denn da der Zimmer durchgebrochen oder weißt du das noch?
Ja gut, also ich meine, die Sache ist halt die, ich habe mir das auch eben die entscheidenden Szenen noch mal kurz angeguckt. Also es ist halt der Abschluss, die Abschlüsse, die es halt gab in der ersten Halbzeit vor diesem Sonntagsschuss. Das ist einmal Tekbetay kommt fast zum Abschluss und da stehen dann ein paar Paderborner im Weg und dann kommt so ein komischer Nachschuss, der auch irgendwie nicht genug Wumms hat aus dem Hinterhalt und das war halt eine totale Zufallsaktion. Dann gab es halt einen Kopfball, der nicht richtig kommt und ja, diese Sache, da, wo der Botzek einfach das Ding machen muss, die funktioniert halt auch nur, weil der Ball scheint schon weg zu sein, aber der prallt dann halt von dem Abwehrspieler, ich glaube, das ist dieser Collins von Paderborn, von dem Bein des Abwehrspielers wieder dem Zimmer gegen die Brust, sodass er dann an ihm vorbei ist. Also das ist halt auch so eine halbe Zufallsgeschichte.
Okay, auch so ein Zufallsprojekt.
Ja, okay, dann legt er den aber auch wirklich, dann guckt er hoch und sieht, dass es da nur eine Möglichkeit gibt, ich glaube, Ruven Hennings lässt den auch extra durch die Beine, weil er sieht, dass der Botzek da deutlich besser postiert ist. Und da kommt ja in der zweiten Halbzeit, wenn wir gleich dazu kommen, noch eine viel deutlichere Abschlusssituation für den Botzek. Das ist, aber also, dass er diesen Schuss in der ersten Halbzeit auch noch nicht mal aufs Tor bringt, das ist bezeichnend. Das ist halt irgendwie.
Ja.
Hat in diese gesamte erste Halbzeit gepasst und da habe ich eigentlich und vielleicht auch der ein oder andere im Düsseldorfer Team ja auch gedacht, jetzt geht es erstmal mit 0-0 in die Pause, dann müssen wir uns neu sortieren. Und dann kommt halt dieser Schuss, wo man halt jetzt auch wirklich sagen muss, okay, klar kann man da auf den Sabiri noch ein bisschen konsequenter gehen, aber dass er in dem Moment da abschließt und der genau in den, also ich meine, das passiert dem wahrscheinlich, obwohl der noch so jung ist, in seiner gesamten Karriere nicht nochmal.
Ja, das stimmt schon.
Ja, dann ist halt irgendwie die Halbzeit.
Genau, und, aber da wollte ich gerade sagen, du hast jetzt gesagt, ja, man geht jetzt mit 0-0 in die Halbzeit und sortiert sich nochmal neu. Man geht halt mit 0-1 in die Halbzeit und sortiert sich nicht neu.
Ja, das ist da der Punkt gewesen. Du gehst halt irgendwie in die Halbzeit und du hast halt das Gefühl, die Mannschaft ist halt nicht bereit für die zweite Halbzeit. So, warum wird in der Halbzeit nicht umgestellt? Also das hat mich wirklich, also ich war wirklich schockiert, schon als ich das halt im Ticker gesehen habe. Und um jetzt irgendwie auf den Bogen schon mal direkt weiterzuschlagen, ich glaube, wir haben ja schon häufiger so ein bisschen über die Funkelviertelstunde geredet, dass halt irgendwie, wenn das Spiel...
Die Latenz bei Wechseln.
Genau, wenn halt dein Plan halt irgendwie nicht aufgegangen ist, wenn du zurückliegst, dass halt egal was ist, Funkel wird zur Halbzeit nicht wechseln, sondern der wartet noch eine Viertelstunde mindestens und macht dann halt die Wechsel, die halt absolut auf der Hand liegen. Und ich finde, gerade in dem Spiel ist es nochmal viel eklatanter, weil deine ganze Strategie ist die, dass du halt 0-0-Spiel haben willst. Am besten natürlich, ja, wahrscheinlich irgendwie auch zur Halbzeit. Ich glaube, wenn man das Funkel vor dem Spiel anbietet, dann ist es genau das, was er erreichen will. Und du liegst dann halt zurück. Das heißt, du musst ja irgendwas ändern, weil du brauchst jetzt keine Stabilität mehr. Also auf jeden Fall nicht mehr dieselbe Stabilität wie in der ersten Halbzeit. Du hast halt eigentlich nur drei offensiv denkende Spieler auf dem Platz. Und du änderst nichts. Und dann kommt halt dieser Wechsel halt irgendwie erst, als dann das 2-0 fällt und damit das Spiel eigentlich schon vorbei ist. Das ist mir absolut unbegreiflich.
Nee, mir nicht so unbedingt. Ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass Trainer das nicht... Also überleg dir mal, wann wie häufig Trainer in der Halbzeit wechseln. Meistens nur, wenn es halt wirklich eindeutig nicht funktioniert. Und das war ja nicht so. Also du kannst ja sagen, was sagst du ja selber, was will man erreichen? Man will halt gut stehen und die wissen selber, dass sie nicht selber so gut Chancen kreieren können. Die spielen einfach ihren Stiefel weiter, finde ich auch gar nicht total schlimm. Man kann ja auch dann sagen, den Spielern, die quasi noch, die dann spielen werden, kann man ja auch nochmal umstellen, Anweisungen geben, nochmal was einschärfen, eine Erinnerung geben, was man im Training einstudiert hat oder was man vor dem Spiel nochmal besprochen hat. Dass da diese Viertelstunde kommt, bevor man halt wechselt, finde ich tatsächlich nicht ungewöhnlich, sondern das ist die meisten Trainer in der Bundesliga wechseln erst ab der 60. Minute allmählich und vielleicht sogar manchmal später, weil sie halt sagen, naja, es gibt halt, und vor allem, wenn es halt irgendwie nicht total katastrophal ist, und das war es halt nicht. Es war vielleicht auch nicht gut, aber es war halt auch nicht schlecht.
Nee, also man muss ja auch sagen, wenn dieser Sonntagsschuss da kurz vor der Pause nicht reingeht, dann gehe ich auch davon aus, auch wenn das Spiel bis dahin halt schlecht war und von hintenrum spielen und dann Abschlägen, die beim Gegner landen, dass Friedhelm Funkel das als Etappenziel gesehen hätte. So, mit 0-0 erstmal in die Pause zu gehen. Und ich finde auch, dass die nach der Pause durchaus so rauskamen, dass man gemerkt hat, da wurden sie erreicht in der Pause. So, da war Wille zu erkennen, irgendwie direkt das Spiel umzubiegen, sag ich mal. Also relativ kurz nach der Pause ist ja auch dann direkt der Abschluss von Kownacki. Das ist ja tatsächlich schon in der
46.
Minute oder so direkt. Und da merkst du halt auch, die hatten sich ordentlich was vorgenommen. So. Dann ist das aber relativ schnell wieder verpufft. Und da denke ich, dass er da durchaus, und das kann man schon so sehen, auch 5-7 Minuten früher hätte reagieren können. Aber ob es jetzt auf diese paar Minuten ankommt, und ich habe es jetzt auch nicht mehr im Kopf, ob da eine längere Zeit war ohne Spielunterbrechung, obwohl ich es bei dem Spiel nicht glaube, das war schon okay, finde ich, erst dann zu wechseln. Und den Tommy reinzubringen war auch eine gute Idee. Der hat auch auf jeden Fall nochmal Schwung über seine Seite gebracht. Was halt meiner Meinung nach auf gar keinen Fall passieren darf, was ich erstmal gut fand, ist die Einstellung nach dem zweiten Gegentor, aber ist dann halt das zweite Tor zu fangen. Und über das müssen wir jetzt vielleicht nochmal reden.
Ja, also, ich möchte nochmal kurz eine Statistik, die halt sehr aussagekräftig ist, und zwar die Laufleistung ansprechen. Und ich meine, so viel mehr können sie nicht in der zweiten Halbzeit gerannt sein als in der ersten, weil die wirklich trotzdem immer noch unterirdisch ist und Platz 18 der Bundesligisten. Die sind 106,88 Kilometer gelaufen. Paderborn ist 113,48 gelaufen. Und da frage ich mich dann, also ja, sehr viel wollen und so und bestimmt in der zweiten Halbzeit auch noch gesteigert, aber was, also ich habe das Gefühl, das ist so ein sehr planloses Wollen. So, man hat einfach, also und dann auch in der zweiten Halbzeit, ja, es gab ein paar Abschlüsse, die haben 4-mal aufs Tor geschossen, Paderborn 6-mal, also mit tatsächlich aufs Tor. Abschlüsse generell hat Paderborn weniger als Fortuna, aber also es ist doch, also so, es ist auch nicht dann für mich in der Pause reagieren im Sinne von, wir überlegen uns jetzt, wir haben jetzt die erste Halbzeit uns angeguckt und gucken jetzt so ein bisschen, wie die Paderborner spielen, sondern wir sagen jetzt nochmal los, Männer, jetzt machen wir nochmal ein bisschen besser oder so oder strengen uns mehr an. Und es kommt trotzdem nichts Zählbares dabei rum. So, also reagieren muss auch nicht unbedingt die Auswechslung sein, wenn du nicht einen taktischen Grund für hast. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass dann auf so eine erste Halbzeit wirklich taktisch reagiert wird, um zu sagen, guck mal, da sind Räume oder in diese Räume müssten wir laufen oder das sind die Räume, die wir mehr bespielen müssen. Diese Laufwege könnten wir machen, weil im Endeffekt so, ist es trotzdem noch relativ planlos, oder nicht?
Ja, also ich habe es jetzt irgendwie auch, wie gesagt, das Spiel halt nicht gesehen, sondern nur die Zusammenfassung und ansonsten irgendwie auch nur ein bisschen was dazu gelesen. Aber ich glaube halt auch, dass einfach weder in der Formation irgendwie umgestellt wurde, noch irgendwie in der Spielweise.
Später dann halt.
Und, aber halt erst nach dem 2-0. Ja. Und wo ich auch denke, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, gerade wenn du in so ein Spiel halt reingehst und in einer Aufstellung, wo es halt wirklich nur um Stabilität geht, wo es nur darum geht halt, kein Gegentor zu fressen und dann frisst du dieses Gegentor und du hast dann sogar die Pause, um zu reagieren, so, dann muss doch irgendwas da passieren und selbst wenn du diese Pause halt eben nicht hast, wenn das Tor halt früher fällt, meinetwegen, so, du gehst doch in so ein Spiel rein und entwickelst halt verschiedene Szenarien, du musst doch eigentlich sofort, gerade wenn du halt mit Fünferkette, mit zwei Defensiven, die im zentralen Mittelfeld stehen, wo du einfach halt schon mal 7 Leute mit einem stärkeren Defensivfokus halt aufgestellt hast, dann musst du dir doch schon einen Plan entwickelt haben vor dem Spiel, was machen wir nach einem 0-1, was ändern wir? Und entweder wurde das halt nicht entwickelt oder der Plan war halt, wir machen genauso weiter wie bisher und
ja, aber ich kann mich ja nur mal wiederholen, ja, aber es kommt ja auch darauf an, wie du das 0-1 fängst. Wenn das 0-1 ist, das sich schon Ewigkeiten angedeutet
in der
hat,
Luft lag.
Wo ja, du halt irgendwie schon 10 hundertprozentige Chancen des Gegners quasi gerade noch so von der Linie gekratzt hast, dann ist es halt was anderes, als wenn du halt einfach so einen Sonntagsschuss bekommst und denkst, naja, wir waren jetzt nicht überragend, aber wir waren halt schon die bessere Mannschaft. Und dass du dann halt nicht, dass du dann halt auch nicht der Mannschaft irgendwie die unruhig machst, indem du umstellst und sagst halt, Leute, alles gut, ja, wir haben liegen dann nur eins hinten, aber hier ist noch nichts verloren, dass du nicht in Aktionismus verfällst, finde ich halt eigentlich richtig. Also das ist ja auch Fortuna Düsseldorf, ja, ist ja nicht Barcelona, ja, wo die der Guardiola halt kurz mal in die Finger schnipsen, dann drehen die halt sich einmal um die Achse und spielen halt
anders.
Mit Piqué vorne drin, ich weiß es nicht. Ja, aber ich finde das eigentlich, ich meine, wie wollen die denn halt drin bleiben? Und es geht halt nur mit Ruhe und Bedacht und eben nicht in, dass du in aktionistische Muster verfällst. Und die Alternativen, die du halt hast, sind ja auch begrenzt. Was willst du denn machen?
Also da pflichte ich Jan auf jeden Fall bei. Also ich sag ja auch, vielleicht kann man 5 Minuten früher reagieren, dann hat man noch 5 Minuten mehr auf der Uhr. Aber also der Knackpunkt war halt, dass das 2-0 halt nicht fallen darf. Ja. Vorher, man kam aus der Pause, hat direkt einen Abschluss. Man hat 2 Minuten vor der Pause dieses komische Ding da kassiert und war halt eigentlich gerade dabei, zumindest 2 in Ansatzweise, beziehungsweise Botzex war ja eine hochkarätige Chance, Chancen kurz vor der Pause zu haben. Das war ja irgendwie 40., 41. kamen die Abschlüsse. Und dann kommt in der 43. halt dieses Tor. Und da dann wirklich in der Pause schon radikal umzustellen, hätte ich auch ein bisschen übertrieben gefunden. Also das finde ich schon alles okay, wie das gelaufen ist.
Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Also ich wollte ja nicht sagen, dass ich hätte umstellen wollen wegen der Spielweise, weil das nicht funktioniert hat, sondern eben, weil deine Spielweise, die du dir überlegt hast, eben zu dem Ergebnis nicht mehr passt. Weil mit der Aufstellung, die man dann halt hat, dann frage ich mich halt wirklich, wie möchte man in den Strafraum kommen? Wie möchte man nach vorne kommen? Wie möchte man Chancen kreieren?
Aber die Frage hast du bei 0-0 auch. Die Frage hat Fortuna seit Anfang der Saison.
Ja, richtig. Ja, aber steht ja eben nicht mehr 0-0. Mit 0-0 kannst du da rausgehen. Bei einem 0-0 wird Paderborn irgendwann nervös, weil die dieses Spiel gewinnen müssen. Wenn es am Ende 0-0 ausgeht, ist es total okay für die Fortuna. Aber gerade deswegen musst du dir einfach, also deswegen finde ich auch nicht, dass dann halt Umstellen Aktionismus wäre, wenn man halt in der Woche das im Training einschüttet, dass man sagt, Leute, es kann halt immer irgendwie das 1-0 fallen, dann machen wir das, was wir halt im Training erarbeitet haben und machen genau das, was wir uns vorher überlegt haben und weiß nicht, das hätte ich auf jeden Fall erwartet, aber,
ja,
ich kann natürlich auch euren Punkt verstehen, so, aber
Die haben ja die ganze Saison schon Probleme damit, in diesen Strafraum zu kommen vom Gegner, außer mit Flanken. Und warum sollte auf einmal, weil Paderborn das 1-0 macht, da eine Idee zünden, die dessen halt dazu führt, dass die auf einmal in diesen Strafraum reinkommen? Denen fehlt ja offensichtlich da was. So, die haben das Problem ja immer, egal wie das Ergebnis ist. Und ich finde es halt richtig, wenn halt Funke sich, also der ist sich dieses Problems ja bewusst, und sagt, naja, aber wir haben immer noch das Tor gemacht, auf unsere Art und Weise. Das haben sie ja immer gemacht.
Ganz genau.
Und sie hätten es auch hier in diesem Spiel wieder machen können.
Müssen.
Ja, und du hast einfach nicht die zündende Idee und diesen Moment, wo du halt einfach nochmal Drive reinbringst. Das kann Fortuna halt nicht.
Also ich denke auch, also der Funkel hat halt einfach auch im Hinterkopf gehabt und auch das Zutrauen zur Mannschaft gehabt. Ich meine, der sieht die ganze Woche und ich meine, die werden sich den Arsch aufreißen. Ich glaube halt einfach, dass er gesagt hat, okay, unsere Chancen werden kommen. Sie kamen am Ende der ersten Halbzeit und dann spielen wir das Ding halt zur Not hier 1-1. Ich meine, das wäre nicht schlecht gewesen, ja. Aber als dann das zweite Tor fällt, ja, da wird es dann natürlich eng so. Und ich glaube auch, dass er halt am Ende natürlich nicht das Spiel hätte mit 1-0 zu Ende plätschern lassen. Der hätte auch so reagiert, wenn es noch lange 1-0 gestanden hätte, auf jeden Fall.
Ich meine, was
hat denn irgendjemand von euch nach dem 1-0 gedacht, oh, jetzt vielleicht gleicht Fortuna noch aus? Ich meine,
es ja,
muss auch daran liegen, dass halt Fortuna bisher fast in jedem Spiel die Saison irgendwie in Führung gegangen ist, aber dass Fortuna irgendwie nach einem Rückstand nochmal irgendwas mitgenommen hat, jetzt irgendwie einen Punkt oder, also ein Sieg ist wahrscheinlich irgendwann vor 2-3 Jahren in der zweiten Liga gewesen. Und aber auch nur irgendwie mal einen Punkt nach Rückstand geholt, kann ich mich jetzt gerade auf den ersten Blick
haben die gegen Bremen nicht zurückgelegen?
Nee. Führt, glaube ich.
Aber das passiert halt einfach nicht. Und
ja, also ich glaube, was ein bisschen dein Argument stärken könnte, ist, wobei es ist nur, also es ist kein, also dass halt Fortuna halt, wenn es weiterhin 1-0 steht und das System, mit dem man aus der Halbzeit kommt, nicht funktioniert, dass man dann im Laufe so ab der 60. umstellt, das war vielleicht auch schon geplant. Das Interessante ist, nach diesem 2-0 wird dann folgen dann ja zwei Wechsel mit Morales und Tommy, die reinkommen. Und wenn man sich diese Expected Goals-Dinger anguckt, wo ja Fortuna das Spiel 1,44 zu 0,74 gewonnen hat, dann ist der Großteil dieser Expected Goals-Chancen eben aus dieser Phase, also nach dem 2-0, wo eben Hennings über links nochmal in den Strafraum kommt, die Botzek-Chance, die zweite, Kovnatski in der 85. nochmal nach einer Schweinsituation zum Kopfball kommt. Also diese Umstellung hat dann ja auch was genützt und vielleicht wäre sie auch ohne das 2-0 gekommen, das wissen wir nicht, weil man sieht, okay, das, was Lou festgestellt hat, es funktioniert jetzt auch nicht, es funktioniert jetzt auch die erste Viertelstunde nach Beginn der zweiten Halbzeit nicht mehr, da stellen wir um. Und danach hat es ja auch irgendwie, es hat ja einen Effekt gehabt, die Umstellung, und es gab Chancen, die halt kein Tor gebracht haben.
Ja, ich vermute, dass auch relativ viel von den 0,76 oder wie viel das bei Paderborn bei den Expected Goals war, dass das halt irgendwie auch aus dieser Phase kommt. Einfach so ein bisschen durch kulminierte Weitschüsse oder auf jeden Fall eher Fernschüsse, die halt irgendwie aus Kontern resultiert sind, weil Fortuna da eben aufgemacht hat.
Ja, das ist so eine... Ja, das ist so eine,
aber es waren eigentlich keine Großchancen von Paderborn.
Nee, nee, das ist halt echt wenig. Ja. Das ist auch nicht unbedingt nach der 60. Das ist relativ breit gestreut, immer so Weitschüsse von der ersten Minute an bis zur 91. Immer so kleine.
Ja, also trotzdem, also der Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist, dass ich da jetzt auch vielleicht das auch so ein bisschen in Klammern setzen würde, dass dann diese Umstellungen halt wirklich richtig gut funktioniert haben, weil, also haben sie anscheinend irgendwo erstmal, aber die Frage ist natürlich auch, ob du halt mit so viel Risiko halt das halt irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt spielen willst, wenn du da halt nicht 2-0 zurückliegst, ne, weil also da will ich jetzt auch euch wieder so ein bisschen recht gehen. Natürlich, mit zu viel Risiko willst du es natürlich auch nicht spielen und dadurch entstehen dann halt diese Chancen, die sich Fortuna dann erarbeitet. Ja, um jetzt nochmal genau auf das 2-0 zu schauen.
Ja, ja.
Du wolltest da auf jeden Fall ein, zwei Sätze zu sagen.
Ja, das 2-0. Also Paderborn war ja in der zweiten Halbzeit vor allem gefährlich durch Standardsituationen und Fernschüsse. Standardsituationen sind ja auch relativ viele gelbe Karten bei Fortuna nach und nach dann dazugekommen. Eigentlich erstmal kein Problem gewesen, die Situation, die dann zum Tor führt. Es ist ein direkter Freistoß, der in die Mauer geht, aber auf der linken Seite lässt man halt den späteren Vorbereiter Bröger halt ganz frei. Und da stell ich mir die Frage, okay, man rechnet vielleicht mit einer Flanke in die Mitte oder einem direkten Abschluss, aber für die kurze Variante hätte der völlig freies Schussfeld auch gehabt. Warum man den da so frei stehen lässt, das ist mir tatsächlich schon ein Rätsel. Und dann ist es natürlich so, klar, der Ball wird abgewehrt von der Mauer und dann rücken die Verteidiger erst auf den Pröger drauf, der dann im Prinzip um den Strafraum rumgeht und sich relativ frei noch umschauen kann, dass er den natürlich dann so grandios in den Strafraum reinchippt und der vor allem dieser Kopfball, der irgendwie halb mit dem Hinterkopf ist, in die Ecke geht, das ist halt sowieso, das passt zur Geschichte des Spiels. Ne? Also ich meine, das muss auch kein Tor sein. Aber ich denke, man hätte das durchaus verhindern können, indem man den da nicht so freigelassen hätte.
Ja, und, aber das ist... Ja, ja, ich hatte gerade was vorbei.
Aber es sind halt dann zwei Tore, die auch so nicht fallen müssen, wo man halt nochmal auch sehen kann, einer von den 100%igen Botzek-Schüssen ist drin und diese zwei Dinger fallen halt nicht so rein, wie sie reinfallen, dann wird das Ding 1-0 gewonnen, man sagt munter putzen und weiter geht's. Ne? Also muss man halt auch mal sehen, so.
Ja, ich glaube, das ist, also
dass das halt auch ist, dass dieses Tor halt irgendwie fällt, das siehst du ja irgendwie auch schon so ein bisschen an dem Gesicht von dem Innenverteidiger, der dieses Tor halt macht.
Ja, das
so dem entgleisen halt völlig Züge. Der halt, geht halt total in diesem Moment auf und du weißt halt in diesem Augenblick halt auch so, yo, ich weiß es, du weißt es, Kollege, wir alle wissen es, das ist halt dein einziges Bundesliga-Tor, das du in deinem Leben spielst. Ja, genau. So, und das ist schon auch einfach richtig ärgerlich. Mhm. Auf der anderen Seite ist es halt irgendwie auch schon eine Situation, die einfach so häufiger schon vorgekommen ist, dass halt einfach André Hoffmann wichtige Kopfballduelle verliert. Und ja, da macht es dann halt eben einfach auch bemerkbar, dass er wahrscheinlich, würde ich jetzt vermuten, wahrscheinlich der kleinste Stamm-Innenverteidiger der Bundesliga ist. Der ist halt, ich glaube, 1,82, 1,84, also auf jeden Fall für einen Innenverteidiger relativ klein. Mhm. Und ja, das ist einfach was schon sehr, sehr häufig vorgekommen ist, dass der entscheidende Kopfballduell verliert. Und ja.
Also, er ist 1,88, das würde ich jetzt nicht als klein bezeichnen. Aber.
Ist er das wirklich?
Ja, er sagt zumindest transfermarkt.de. Das ist schon jetzt okay.
Ist er auf jeden Fall relativ kopfballschwach, aber ich meine, also das ist jetzt auch wirklich mal. Ja.
Ich sehe da wirklich, dass man das vorher verhindern muss, weil...
Ja, ich habe mir das eben nochmal angeguckt.
Ja.
Und dass der da links von der Mauer steht, ist halt eigentlich kein Problem, weil sobald der Pass zu ihm gekommen wäre, wird die Mauer rausgerückt und ihm zugestellt. Was dann sehr ärgerlich ist, dass der Ball dann zu ihm kommt irgendwie und er dann reinzieht und dann am Außenverteidiger vorbeigeht und dann Adams mit der Flanke
sich rechnet, so komisch rein, sich wegdreht
ja. Und damit kann er quasi Pulger, macht der Pulger das nochmal auf, der kann nochmal die Schritte an ihm vorbeimachen und dann chippt der rein und da würde ich schon sagen, ich meine, so ein gechippter, langsamer Ball kann man auch wegköpfen, aber es steht halt keiner da, sondern der Schonlau ist da derjenige, der den irgendwie verlängert und das ist halt einfach super ärgerlich.
Ja. Ja, aber also das ist ja jetzt nochmal, wenn du es dir jetzt auch angeguckt hast, Jan, die Frage, die ich mir da so stelle, wie, also wer hätte denn diesen da am ehesten das verhindern können? Weil ich sehe es halt tatsächlich, klar, das Kopfballduell, aber das ist halt irgendwie so halb mit dem Hinterkopf, das sehe ich nicht als einen Fehler, den man da verhindern soll, muss. Man kann es da natürlich verhindern. Ich meine, es ist halt ultra... auch wieder mit dem Zufall, so ähnlich wie das 1-0, dass halt der Ball in die Mauer springt und dem direkt wieder dem Schützen vor die Füße so. Ne? Und in dem Moment ist halt alles auf den Ball orientiert und der Pröger steht da halt so komplett alleine. Aber denkst du irgendwie, der Adams sollte sich da nicht wegdrehen? Oder?
Genau, ich glaube, Adams macht den Fehler. Es ist kein gigantisch großer Fehler, aber er macht den Fehler. Er geht an dem Außenverteidiger vorbei und dann steht eigentlich Adams direkt daneben und wenn er dann halt drauf geht, glaube ich, kann er den irgendwie...
Ja, ja.
Und er dreht es dann aber schon weg, weil er glaubt, dass halt diese Flanke kommt und das sieht halt Pröger und geht halt vorbei. Also ich glaube, den Fehler macht Adams.
Ja.
Und trotzdem muss generell irgendwann so ein bisschen... abgebaut, fand ich. Also ich fand den nicht besonders stark jetzt in der zweiten Halbzeit. So.
Nee, ist was auch tatsächlich der Spieler mit den meisten Fehlpässen auch auf dem Platz gewesen. Aus dem Spiel.
Auf kicker.de übrigens der notenbeste Feldspieler der Fortuna.
Das ist aber...
Das war jetzt kein sattelfestes Argument. Nee. Die Würfel sind halt auf 3,5 gefallen. Ja,
alles klar.
Okay. Ich würde jetzt noch mal kurz eine andere... Oder wollt ihr noch weiter über das Tor sprechen?
Nein. Okay.
Noch eine Statistik anbringen. Die ich auch, also zwei Statistiken. Einmal, Steffen, das hast du schon angesprochen vorhin. So natürlich, wenn er dann immer die hohen Bälle schlägt und vorne keiner ist, der da annimmt oder so, so kommt natürlich auch eine Fehlpassquote zustande. Aber der hat auch nur eine Passquote von 66%. Und ich glaube, da sind auch viele Sachen, die wieder dann so ins Aus gehen und so, die ich irgendwie auch noch nicht so ganz optimal finde. Also da finde ich, der ansonsten ja überragende Steffen hat auf jeden Fall beim Spiel nach vorne noch mit seinen Abstößen und so noch Luft nach oben. Und was ich aber auch eine unterirdische Quote finde, ist die Passquote von Bernhard Tekpetay. Die wird mit 41% angegeben bei Who Scored. Und das ist so generell so ein Ding, den fand ich ja eigentlich beim Mainz-Spiel super und ich fand ihn jetzt halt nicht so super und diese Quote unterstützt das auch, weil ich das Gefühl habe, der kriegt es, also ich fand ja bei Mainz Spiel das so sehr gut, weil er immer so einen direkten Drang zum Tor irgendwie hatte so und wirklich dann auch Meter gelaufen ist und das hat er jetzt auch, glaube ich, wieder so ein bisschen probiert, aber er guckt halt irgendwie nicht, sondern er rennt dann auch mal in einen Gegenspieler oder er spielt halt einen Pass, wohin, wo niemand ist, so. Und das ist schon auch, ja, fand ich bei meinem Spiel nicht so eklatant, aber fand ich jetzt gar nicht gut. War der einfach übermotiviert gegen seinen Ex-Club und aufgeregt? Oder was war da los?
Nee. Ich denke halt auch so ein bisschen, ja, wo soll er hinspielen und mit wem soll er spielen? Also,
genau.
So wie du aufstellst. Also ich meine, er ist ja eher ein Abschlussspieler, würde ich denken. Also irgendwie, klar, genau wie du auch schon irgendwie ansprichst. So, wenn er den Ball bekommt, dann nimmt er halt den Kopf runter und läuft los so und schließt entweder ab oder verliert halt den Ball. Aber ja, das ist eben der Spieler, der ist. Und ich habe irgendwie so super viele Spieler, die sich da irgendwie ihm angeboten haben, um mit ihm zu kombinieren.
Ja, das stimmt.
Standen auch nicht so richtig auf dem Platz. Richtig. Und man hat wahrscheinlich einfach die Spielweise nicht gehabt.
Genau, man hat halt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, den Ball recht häufig in den eigenen Reihen hintenrum zirkulieren lassen. Und deshalb haben die meisten Ballkontakte im ganzen Spiel. Und das spiegelt das Spiel von Fortuna eigentlich auch perfekt wider. Die vierer Abwehrkette der Torhüter, genau. Unabhängig davon, ohne dass wir jetzt diese Botzek-Chance, wo er halt einfach meiner Meinung nach möglicherweise den Schuss auch platzierter anbringen kann, noch auf die Goldwaage legen, fand ich es gut, dass zu sehen war, dass die Mannschaft nicht den Kopf hat oder die Köpfe hat hängen lassen, sondern weiter nach vorne gespielt hat und noch an 2-2 geglaubt hat. So schien es zumindest. Das fand ich gut.
Ja, sie haben nicht aufgegeben quasi.
Das ja, ja, genau. Ja.
Aber das zeichnet die Mannschaft ja.
Ja.
Also der Funkel
jetzt. Bis auf gegen Hertha.
Ja, genau.
Die ganze Saison über ja schon quasi.
Ja. Ja.
Trotzdem ist diese Laufleistung, die haben übrigens auch momentan die schlechteste Laufleistung aller Spiele, also wir sind auf Platz 18 der Laufleistungstabelle an Spieltag 9.
Ja. Aber also ich sag mal generell, über die Saison gesehen, hast du recht. Ja, hast du vollkommen recht. Aber bei dem Spiel, also gerade wenn du die erste Halbzeit gesehen hast, wo die den rumgespielt haben genau,
und Paderborn haben laufen lassen.
Genau. Bei dem Spiel würde ich es nicht so sehen. Über die gesamte Saison muss man darüber schon nochmal diskutieren. Vor allem, ich kann mich erinnern, auch kann man in unseren alten Folgen mit Sicherheit gut nachhören, dass wir ja auch irgendwann mal kurz darüber nachgedacht haben, ob denen irgendwann die Kraft ausgeht in der zweiten Halbzeit und so. Das war jetzt diesmal nicht zu sehen. Aber in der Phase, wo wir die 1-0-Führung häufig weggegeben haben und von daher über die Saison hinweg gesehen, ist das natürlich schon eine Statistik, der man mal nachgehen kann, ja. Aber nichtsdestotrotz, in dieser Woche wird noch viel gerannt und ich denke mal, am Sonntag wird sowieso jeder noch einen Kilometer drauflegen, aber kommen wir doch erstmal auf das kleine Intermezzo, was diese Woche noch auf uns wartet.
Ja, noch ganz kurz zu Sonntag, Moment. Ja. Da müssen wir, wenn wir am Sonntag, ich glaube, einen Kilometer mehr laufen als der Gegner, sind wir auf Platz 17 der Laufleistungstabelle. Okay,
da werden wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben.
Ja.
Wunderbar.
Okay.
Ja, dafür, dass jetzt irgendwie kaum jemand von uns das Spiel gesehen hat, sind wir doch jetzt relativ gut ins Plaudern gekommen. Dann können wir ja wirklich jetzt mal auf das DFB-Pokalspiel, zweite Runde gegen Erzgebirge ausschauen. Und das ist schon übermorgen, am Mittwoch. Und ich glaube, Jan, du hast dir Aue wie immer für uns auch wieder angeschaut.
Ja, ich versuche es kurz zu halten, aber
Jan Hochscheid.
Ja, also Erzgebirge Aue, ich glaube, als wir jetzt mal nach der Auslosung darüber gesprochen haben, war das eigentlich so, ja, perfektes Los, was mehr kann man eigentlich gar nicht wollen. Seitdem, also Aue ist eh gut in die Saison gestartet, aber die haben das auch quasi verstetigt, sind aktuell Vierter mit 18 Punkten, 5 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen, 18 zu 17 Toren, haben am letzten Freitag gegen Darmstadt allerdings 0-1 verloren und davor die Woche, das hat man vielleicht noch mitbekommen, war dieses fulminante Spiel gegen Nürnberg 4-3 mit völlig absurden Geschichten. Elfmeter in der 96. Minute für Nürnberg, der dann verschossen worden ist und so weiter. Trainer am Anfang der Saison war Daniel Mayer, der ist mittlerweile nicht mehr Trainer. Diverse Boulevardzeitungen vermuten einen Konflikt mit einem der Leonhard-Brüder. Wenn man das noch nicht gemacht hat, kann man sich auch gerne mal, das war mein Highlight eigentlich dieses Fußballjahres, die Rede von einem der Leonhard-Brüder am Muttertag sich anhören.
einfach.
Habt ihr das?
Grauenvoll.
Grauenvoll.
Werdet Mütter.
Werdet, gebt die Aue DNA weiter.
Ja, es ist einfach
es ist einfach, ja, auch mit diesem Ton, wo man sich denkt, da knarrt der Volksempfänger aber doppelt, wenn er noch weiter so redet. Davon unabhängig ist Daniel Mayer nicht mehr Trainer, sondern Dirk Schuster hat das Amt übernommen. Den kennt man noch vor allem aus Darmstadt und in Augsburg war er auch kurz mal. Während ich suchte, Dirk Schuster, habe ich den Trainerleitfaden, den Verhaltenskodex für Trainer der Nachwuchsakademie des von Erzgebirge Aue gefunden. Ich könnte daraus vorlesen, ich will es nicht komplett vorlesen, aber unter Vorbereitung, also wichtig für Mittwoch, komme nie unvorbereitet zum Training oder Wettkampf. Bereite dich immer auf deine kommende Trainingseinheit oder Wettkampf vor. Du musst einen Plan haben. Bei Freude steht, vermittle selber den Spaß am Fußball, auf und neben dem Platz. Spaß und trotzdem hohe Konzentration beim Trainieren und Spielen ist der Schlüssel zum Erfolg. Psychologie, der letzte Punkt, den ich anbringen möchte, es sind noch mehrere darunter Sachen wie Ausgeglichenheit zum Beispiel. Ausgeglichenheit könnte man bei Dirk Schuster vielleicht nochmal in den Hintergrund. Psychologie, beobachte deine Spieler genau und reagiere bei Problemen sofort, Ausrufezeichen. Führe Gespräche mit dem Team und seinem Umfeld, insbesondere viele Gruppen- und Einzelgespräche. Wow. Also diese kleine
Seit 1950 nicht verändert, der Leitfaden, oder?
Ah, doch, also vermittle selber Spaß am Fußball.
Ja, das stimmt, das ist natürlich.
Das ist, glaube ich, in den 50er Jahren. Wobei das
ein Gespräch hat man vielleicht in den 50ern nicht so viel geführt.
Und wobei der Teil Zuverlässigkeit, niemand ist pünktlicher und zuverlässiger als der Trainer, das hätte man schon damals auch schon hineinbringen können. Nun gut, aber Dirk Schuster, der hoffentlich den Verhaltenskodex für Trainer, dieses Verhalten, den können wir eventuell nach dem Spiel nochmal vorlesen. Es ist eigentlich nicht überraschend, wie Aue spielt. Das Einzige, was überraschend ist, dass sie so erfolgreich sind vielleicht. Also man erinnert sich noch an die Dirk-Schuster-Hochphase bei Darmstadt. Lange Bälle auf Sandro Wagner. Und tatsächlich spielt Aue viele lange Bälle. Also 19% der Pässe sind lange Dinge nach vorne. Im Vergleich zu Fortuna, das sind auch 17%. Paderborn hat zum Vergleich nur 13% der langen Bälle. Also viel langes Holz. Halten den Ball verhältnismäßig lange in der eigenen Hälfte, vermutlich um eben zu gucken, ob sich da Lücken für den langen Ball auftun. Und schießen eigentlich aus jeder Lage, auch gerne mal aus der zweiten Reihe. Und davon sind relativ viele auch drin. Also es ist auch ein Teil des Erfolgs, dass sie ihre Möglichkeiten eben recht gut genutzt haben. Probleme hat Aue, und das ist vielleicht nicht ganz schlecht für die Fortuna, bei Standards zu verteidigen und im Kopfballduellen. In der Regel im 4-2-3-1-System wird unter Schuster gespielt, im Tor, den kennt man, Martin Mennel, ja. Seit, glaube ich, immer schon Torwart bei Aue. Dann Linksverteidiger Calgero Rizzuto hat gegen Darmstadt rechts gespielt und dafür hat Dennis Kempe links gespielt, aber in der Regel hat Rizzuto links gespielt. Innenverteidiger sind Sören Gonter und Marko Mihojevic, ein Neuzugang aus Griechenland. Und Rechtsverteidiger war in der Regel Fabian Kalik, der allerdings aus mir nicht bekannten Gründen gegen Darmstadt 98 nicht mal im Kader war. Das defensive Mittelfeld, auch zwei Spieler, die schon länger bei Aue sind, Philipp Riese und Clemens Fandrich. In der Dreierkette im 4-2-3-1 links Jan Hochscheid, der tatsächlich die besten Noten hat, auch das höchste Rating bei whoscored.com. Im rechten Mittelfeld Tom Baumgart und der zentrale Spieler hinter der Spitze ist Dimitri Nazarov, der auch der Top-Goalgetter ist mit 5 Toren. Und man ahnt schon, warum er das ist, weil nämlich im Sturm Pascal Teströd eher die langen Bälle bekommt, festmacht ablegt. Und dann auf Nazarov ablegt, der das Tor dann macht. Teströd mit 3 Vorlagen und 3 Toren, die er selber gemacht hat, unter anderem glaube, letzte Woche. Also das ist so ein bisschen Erzgebirge Aue, die haben einen Lauf, haben das letzte Spiel verloren und man bekommt eigentlich das, also jetzt von dem, was ich so mir da herausarbeiten habe können, was man von Dirk Schuster erwarten kann, aber das muss ja eben auch nicht unerfolgreich sein. Also wenn man da einen guten Stürmer vorne drin hat, der das auch kann, und Testrot scheint das zu können in der zweiten Liga, dann ist es ja auch ein legitimes Mittel.
Also lange Bälle, das schreit ja schon so ein bisschen nach Kasim Adams für die Anfangsformation, weil ich glaube, ich vermute so ein bisschen, dass wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen mehr umgestellt wird.
Wurde auch schon angekündigt.
Ja, wurde auch schon angekündigt, alles klar. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass man eben von der Dreierkette halt oder der beziehungsweise Fünferkette halt abweicht. Und auch ansonsten, ja, genau, wenn das auch schon angekündigt wurde, halt auch ansonsten vielleicht irgendwie 4 oder 5 Wechsel halt irgendwie vornimmt.
Ja. Ich tippe auch auf Sobotka, der hat nämlich im Auswärtsspiel in der Aufstiegssaison gegen Aue getroffen.
Ah ja.
Ja, das ist auch jemand, den ich mir sehr gut vorstellen könnte. Dass man jetzt in so einem Spiel halt versucht, den ranzuführen.
Was ist mit Fink, der wieder im Training ist? Der
müsste eigentlich wieder am Start sein.
Aber
ja.
Würde
also wenn er, ja, wenn er umstellt, Viererkette hinten, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er den wieder hinter Hennings stellt.
Auch so ein bisschen
als Zehner-Achter Bälle annehmen und verarbeiten und so. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, auch so ein bisschen als Ankerspieler vielleicht, da man ja irgendwie vielleicht auch mal auf der Doppel-6 dann ansonsten mal ein bisschen umstellen könnte und vielleicht irgendwie mal Botzek eine Pause bekommen könnte.
Kann ich mir auch gut vorstellen.
Und gerne entweder Fink oder Botzek auf jeden Fall auf den Platz kommen, was wolle. Und könnte ich mir deswegen auch sehr gut vorstellen, dass Fink beginnt. Ansonsten fände ich es noch eine ganz gute Option, vielleicht mal mit Kognacki halt direkt vorne in der Sturmspitze zu beginnen. Vielleicht
mal pausieren zu lassen.
Ja, vielleicht auch mit Doppelspitze könnte es natürlich auch sein, dass man mal mit zwei Stürmern beginnt, so wie man das letzte Saison ja auch häufig gegen schwächere Gegner zu Hause gemacht hat in der Bundesliga.
Ich könnte mir
aber vielleicht auch eben für Hennings auf der anderen Seite. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht Kownacki und Jean Zimmer mal ganz draußen lässt, weil die beiden ja die absoluten Kandidaten dafür sind, sich halt ständig irgendwelche Muskelverletzungen zu holen. Vielleicht bekommen die dann irgendwie auch mal eine Pause. Könnte ich auch relativ gut nachvollziehen, wenn man...
Ja, ich denke, Ampomar könnte vielleicht beginnen. Ich bin mal gespannt.
Ich auch gedacht.
Also ich glaube auch, er wird so ein bisschen so eine, ich sag mal... 1B-Mannschaft oder halt nicht ganz die A-Mannschaft reinschicken wird. Und deshalb glaube ich, so Sobotka, Ampomar sind auf jeden Fall Kandidaten.
Wobei, ich weiß nicht so genau. Ich meine, das sind ja alles Leute, die theoretisch zur A-Mannschaft gehören könnten, die nur einfach nicht viel gespielt haben.
Ja, gut,
so, oder?
Also trotzdem sind sie ja nicht in der ersten. Aber ich möchte Friedhelm Funkel hier mal genau zitieren.
Ja.
Und da wir ja auch alle Freunde, da wir eigentlich ja auch Express-Journalisten ins Spiel sind, in der englischen Woche wird der ein oder andere seine Chance bekommen, der zuletzt weniger gut gespielt, aber gut trainiert hat. Sprich, wenn Baker nicht spielt, dann schreibe ich als Express-Journalist natürlich, der trainiert nicht gut.
Aber wisst ihr, wer spielen wird, weil er sehr gut trainiert hat?
Contento?
Thomas Pledel. Lege ich mich fest.
Okay.
Und der wird dann gegen Auer nicht so schlecht aussehen. Einen schwächeren Gegner. Und dann wird er sich erstmal in die Startformation beißen.
Und wird dann halt erst in der 70. Minute gegen Köln ausgewechselt.
Genau.
Nachdem das Ganze nicht gut funktioniert hat. Nachdem es kurz nach dem 0-2. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Option, die ich sehe, dass es möglich ist. Aber ich glaube und hoffe eigentlich auch, dass, wie Tim das schon sagt, dass Ampomar starten wird. Und wenn ich jetzt mal optimistisch in die Zukunft gucken will, das wäre eigentlich wirklich so ein richtig typischer Funkel-Move, dass er halt irgendwie dann den einen Spieler, der wirklich vielleicht irgendwie auch noch in der Zukunft mal den Unterschied machen könnte. Ich weigere mich ja noch so ein bisschen zu glauben, dass Ampomar gar nicht funktionieren wird. Dass dann halt so der ganz starke Schwung nach vorne halt dann irgendwie in so einem Spiel gegen einen unterklassigen Gegner kommt und dass er
vielleicht dann jetzt gegen Aue mal ein gutes Spiel macht, irgendwie mal ein positives Erlebnis hat und man ihn dann, ja, und dann vielleicht irgendwie in der Zukunft halt man stärker auf ihn setzen kann. Wenn ich mich richtig erinnere, war das, glaube ich, in der letzten Saison auch so, dass in der zweiten Runde im Pokal, da hat man, glaube ich, auch gegen auswärts bei irgendeinem sehr unterklassigen Gegner gespielt. Aber dass auch das so ein bisschen so eine Art Wendepunkt war, dass man damals mehr oder weniger das erste Mal, glaube ich, mit Luke Bacchio und Rahman irgendwie gestartet hat. So, und die dann irgendwie auch, weiß ich nicht, ziemlich gut ausgesehen haben.
Gegen Koblenz, meinst du?
Ja, kann sein.
War das nicht erste Runde? Das weiß ich nicht.
Nee, man hat in der zweiten Runde nochmal gegen so eine Kragenweite ungefähr gespielt. Ich guck's nochmal eben raus.
Aus meiner.
Ja, okay.
Ja, ich meine trotzdem, also es gibt natürlich auch noch super viele andere Kandidaten, die sich anbieten. Morales kommt jetzt wieder zurück und da wäre, glaube ich, auch keiner von uns überrascht, wenn der auf der Doppel-6 beginnen würde. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Doppel-6 komplett getauscht wird?
Also ich glaube, aus meiner alten Erfahrung beim EA FIFA Manager, ich würde halt auf jeden Fall Baker spielen lassen und tatsächlich vielleicht sogar so Bodgar. Also tatsächlich, also das ist natürlich ein bisschen, wobei ich Zimmermann eigentlich neben Baker sehen möchte.
Also ja, dann ist halt die Frage, stellst du halt Zimmer?
Wenn du halt
die Viererkette.
Ja, das ist natürlich richtig.
Also nur als kleine Ergänzung und ich finde dann sollten wir auch vielleicht den Blick schon ein bisschen weiter werfen.
Wollt ihr denn eine Tipprunde machen?
Ist es tatsächlich das 5:1 beim SSV Ulm 1846 Fußball gewesen. Mit Toren seinerseits Duksch, Hennings, Luke Bacchio, Duksch.
Ich glaube, Duksch war derjenige, den ich eigentlich meinte. Der war so. Ja auch so ein bisschen derjenige. Ja. Den hatte ich, glaube ich, auch weggelegt. Der war, glaube ich, derjenige, auf den man ja dann irgendwie auch die ganze Zeit dachte, der muss doch mal zünden, Und dann wurde der da endlich mal aufgestellt und man hatte große Hoffnung und die hat sich dann leider nicht bestätigt.
Tipprunde.
Sollen wir es am Ende zusammen gebündelt machen?
Ich würde jetzt auch kurz
okay. Ja, ich würde auch.
Mit der ganz schnellen Runde. Okay. Was erwartet ihr?
Okay. Elfmeterschießen. für Fortuna dann.
Gehe ich fast mit. Ich sage Elfmeterschießen, aber Sieg Aue.
Ich sage, Fortuna gewinnt 2:1 nach Verlängerung.
Ich bleibe als Einziger in den 90 Minuten 1:0 Fortuna.
Ich werde auch im Stadion sein. Ich freue mich riesig darauf. Das wird wahrscheinlich bei Nieselregen und 3 Grad vor 18.500 Zuschauern ein großartiger Pokalabend. Ja, und dann schauen wir doch auch direkt mal weiter auf den Sonntag, würde ich sagen.
Ich kann als guten Übergang nochmal dann doch noch einen Punkt aus dem Trainerleitfaden vorlesen, den du dir, Lou, für das Spiel besonders hinter die Ohren schreiben solltest.
Sehr gerne.
Ausgeglichenheit. Strahle selber Ruhe aus. Ein schreiender Trainer ist ein schlechter Trainer. Sachlich und ruhig. Die Spieler sind deine Partner. Sie werden dir zuhören und folgen. Überzeuge durch Fachwissen. So.
Okay, schön.
Jeder, der mich kennt, der weiß. Ja, kommen wir mal zum Sonntag und zum Spiel gegen den ersten FC Köln.
Das letzte Spiel, was ich im Stadion gegen Köln gesehen habe, war, glaube ich, ein 0:3 im Rheinstadion.
Mhm. Und damit dein erstes Fortuna-Spiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Nee, ja doch, das kann sein. War das erste Liga?
Ja. Dann
war das, ja.
Damals, ja. Das müsste 1996 gewesen sein.
Ja, dann war... Also,
waren wir nämlich zusammen da?
Also ich weiß,
kleine Stöpke.
Das war dein Geburtstag.
Das weiß ich auch noch.
Ja, also ich möchte auf jeden Fall anmerken, falls ihr am Mittwoch um 19 Uhr noch nichts vorhabt, Lukas und auch Moritz, dann könnt ihr zum 1. FC Köln 2 gegen Fortuna 2 gehen, als kleinen Appetizer.
Ja. Ist ja Mittwoch jetzt, dieser Mittwoch.
Ich vergaß.
Moment, kurzer Aussetzer.
Ist auch wieder gut gelegt, dass es halt keiner, möglichst wenig Leute da hinkommen können. Ne?
Ja.
Soll ich mal was zum ersten FC Köln sagen?
Oh, gerne.
Ja, der erste FC Köln nicht so gut gestartet wie die Fortuna auch, hatte allerdings auch ein schweres Anfangsprogramm. 16. Platz, 7 Punkte, 2 Siege, einer davon gegen Paderborn übrigens, ein Unentschieden, 6 Niederlagen und 9:19 Tore. Es ist relativ viele Gegentore, also ich glaube, es gibt nur noch 2 Mannschaften, die mehr Gegentore kassiert haben in der ersten Liga als Köln. Trainer ist seit dieser Saison Achim Beierlorzer von Regensburg gekommen, aus der Leipziger Raba-Schule. Kommt auch eigentlich von der Spielphilosophie daher, also hohes Pressing, Tempo, will eigentlich mit weniger langen Bällen spielen. Spoiler, das hat bisher noch nicht so gut geklappt. Köln spielt tatsächlich ähnlich wie die Fortuna, relativ viele lange Bälle, gut bei Standards. Das kann auch nicht überraschen, wenn man sich insbesondere die Stürmer anguckt, die sie haben. Die Probleme liegen da, dass sie halt relativ viele Torchancen brauchen, schlecht gegen Standards verteidigen und anfällig für Konter sind. Und ich glaube, wenn man das Spiel am Freitag gesehen hat und auch noch die paar Spiele vorher, ist mir das auch schon aufgefallen, eigentlich hat Köln auch ein massives Torwartproblem. Also Timo Horn ist nicht mehr der Rückhalt, der er mal war. Gegen Mainz gut angefangen eigentlich, das 1-0 war folgerichtig. Aufgrund der Spielweise nach sind sie halt eingebrochen, haben das Spiel dann noch 3-1 verloren. In der Regel, die letzten Spielen war es eine 4-2-3-1-Aufstellung. Sie haben am Anfang der Saison auch mal im 4-2-2-2 gespielt gegen Gladbach und Dortmund, aber 4-2-3-1, das war jetzt das der letzten Wochen. Im Tor, wie gesagt, Timo Horn, in der Abwehr der Rechtsverteidiger von Zwolle gekommen, Kingsley Etzibue. Die Innenverteidiger in den letzten Spielen waren Sebastian Bornau oder Borno, ein Neuzugang vom RSC Anderlecht, und Raphael Zichos. Es kann gut sein, dass Roche Meré wieder in die Anfangself rückt. Der war zunächst 2 Spiele rot gesperrt und hat dann gegen Mainz auf der Bank Platz nehmen müssen. Linksverteidiger ist der junge Noah Katterbach, der dort spielt, damit Jonas Hector auf der defensiven Mittelfeldposition spielen kann. Und neben Jonas Hector im Mittelfeld hat Elias Skiri gespielt die letzten Spiele, ein Neuzugang von Montpellier. Alternativen auf der Position, also die Doppel-6 war gegen Mainz sehr anfällig, es ging relativ viel durch die Mitte. Alternativen wären Marco Höger, eher zweikampfstark. Vincent Cosiello hat eigentlich gar nicht mehr gespielt in der ersten Halbzeit, der war ja in der letzten Saison, in der zweiten Halbzeit noch ein großer Hoffnungsträger. Birger Fastrate war verletzt, ich weiß nicht, ob er bis Sonntag wieder fit wird. Die Dreierkette vorne, in der Mitte Luis Schaub, sicherlich der überzeugendste Spieler des FC in den letzten Wochen. Auf der linken Seite Florian Kainz und rechts Kingsley Schindler. Also es ist durchaus möglich, dass auch Dominik Drexler, der verletzt war und dann auch auf der Bank saß, nochmal reinkommt. Vermutlich nicht für Schaub, sondern vielleicht weicht er auf die Außen aus. Das ist ungewiss. Im Sturm vorne hat Simon Terodde die letzten beiden Spiele gespielt, aber man kennt die Alternativen auch, Jon Córdoba und Anthony Modest. Wenn der FC mit 2 Stürmern gespielt hat, dann war das immer mit Córdoba Modest. Also Córdoba, der etwas variablere Spieler, der um Modest herum spielt. Das sind die 3 vorne drin. In den letzten Spielen hat nur einer von den 3 gespielt. Aber man kann erahnen, lange Bälle sind nicht komplett dumm, wenn man halt vorne theoretisch einen Modest hat, der das sehr gut machen kann, die Bälle festmachen kann. Und theoretisch kann das ja auch, können das die beiden anderen auch. So spielt der FC, also von der Grundanlage tatsächlich der Fortuna nicht unähnlich und tatsächlich die Ausgangssituation mit 7 Punkten und 2 Siegen auch sehr ähnlich. Seid ihr noch da?
Ja.
Wir haben andächtig gelauscht.
Ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich das viel, viel wichtigere Spiel, wo man sich zumindest überlegen kann, wird Fortuna da wieder zu der Dreierkette zurückkehren oder nicht? Das wäre, glaube ich, jetzt meine erste Frage, die ich an dieses Spiel hätte. Und eigentlich würde ich, gerade wenn Köln dieses System halt auch spielt, fast erwarten, dass Funkel halt dabei bleibt, weil das einfach so eine typische Funkel-Aktion wäre. Und weil es jetzt ja auch irgendwie in den letzten beiden Spielen eigentlich relativ gut funktioniert hat.
Ja, das wäre auch mal. Gibt es ein Gegenargument gegen die Fünferkette? Das wäre ja auch eine Frage. Ne? Also gibt es Argumente dafür, oder gibt es nicht auch Argumente dagegen?
Es kann natürlich sein, dass ich jetzt irgendwie in dem Spiel gegen Aue, auch wenn man das natürlich jetzt vielleicht nicht zu 100% dann als ein passendes wie für ein Bundesligaspiel nehmen kann, sich da irgendwas entwickelt, auf das man dann sehr gerne zurückgreifen möchte. Aber da bin ich jetzt auf jeden Fall erstmal skeptisch. Deswegen auch vermuten, dass das wahrscheinlich erstmal nichts gegen die Dreierkette
spielt. Denke ich auch. Also ja, die Stabilität wird weiterhin ein wichtiger Faktor sein.
Ja, also ich denke, er wird möglicherweise dieselbe taktische Aufstellung wählen, aber das Ganze trotzdem auf dem Platz ein bisschen weiter nach vorne schieben wollen. Ich glaube, dass halt so ein 40 Minuten Abwartenspiel wie gegen Paderborn wird es in so einem Derby halt nicht geben. Also allein, weil das Stadion verrückt sein wird und das nicht lange gut gehen wird, dass man dann nicht nach vorne spielt. Ich glaube tatsächlich irgendwie, dass die ersten Abschlüsse nach 40 Minuten, das wird ein anderes Spiel, das glaube ich.
Also die Erfahrungen jetzt von anderen Derbys, zum Beispiel Dortmund gegen Schalke, sind das meistens spielerisch sehr dürftige Spiele, sondern weil die beide Mannschaften das Spiel nicht verlieren wollen. Und das kann ich mir bei Köln und gegen Fortuna, also insgesamt bei einer Derby-Situation vorstellen, aber angesichts der Ausgangslage beider Mannschaften glaube ich nicht, dass da irgendeiner von den beiden Mannschaften ein Risiko eingehen möchte. Es könnte sehr mühselig werden. Also ich sehe es ein bisschen anders als du. Ich hoffe natürlich, dass du recht hast, Tim, aber ich sehe sehr auch Argumente dafür, dass es halt ein abwartendes Spiel ist, ein Beide-Trainer, also Funkel ist auch egal, was die Zuschauer da machen, der wird halt sein Ding durchziehen.
Ja, ich sehe das auch ein bisschen kommen. Ich meine, das ist das erste Derby in der Bundesliga seit 25 Jahren. Es ist, glaube ich, das zweite Derby in den letzten 20 Jahren überhaupt. Also es gab natürlich zwei Spiele vor ein paar Jahren, in der einen Saison dann halt, aber und da war, glaube ich, das Heimspiel in Düsseldorf, also da habe ich einfach auch genau so eine Erinnerung. Das war halt ein ganz furchtbares Abtastspiel, das ist dann 0-0 ausgegangen und ohne jetzt zu sehr vorgreifen zu wollen, genau so ein Spiel sehe ich da am Sonntag auch kommen.
Ja, es wird natürlich mit Sicherheit darauf ankommen, ob irgendwann ein Tor fällt, weil dann, glaube ich, wird das kein 1-0, dann wird das irgendein klares Ding oder ein verrücktes Spiel und dann bleibt es nicht bei dem einen Tor. Aber ich könnte da schon mitgehen und sagen, in einem Fall wird es ein Spiel, wo es hin und her geht und viele Tore und viele Karten und vielleicht auch ein Platzverweis zu sehen ist. Und in einer anderen Situation wird es genau das 0-0, was jetzt zum Beispiel auch beim Revierderby rausgekommen ist am Wochenende, ja. Trotz derselben Taktik, irgendein Wechsel am Personal, den ihr dann erwartet?
Also ich habe ja irgendwie Angst, dass es gegen Aue am Mittwoch halt total schief geht und dann man nochmal alle Spieler in Frage stellt quasi. Ich glaube, das hängt tatsächlich ein bisschen davon ab, wie lang es am Mittwoch geht. Ja. Wer sich da eventuell. Ich kann mir auch vorstellen, zum Beispiel, wenn er jetzt Leuten eine Chance gibt, die jetzt vielleicht länger nicht mehr gespielt haben und die bieten sich halt an, hauen sich voll rein, dass er halt sagt, gut, dann spielst du.
Dann spielst du jetzt mal weiter.
Auch am Sonntag.
Ich meine, Karaman wird wahrscheinlich wieder nicht fit sein.
Nee. Ja, Lungenentzündung, nee.
Ja, hallo. Der wird auch am Sonntag nicht spielen.
Ich gehe auch mal davon aus, dass der Ampo mal nicht aufstellt. Der hat nämlich irgendwann gesagt, dass er halt in der Bundesliga nicht so gut ist, weil er noch ein bisschen Angst hat, wenn so viele Zuschauer da sind. Der hat sonst immer nur für 3.000 bis 4.000 Zuschauer gespielt und das ist alles sehr beeindruckend und sehr groß und ist natürlich dann hart, den in so ein Derby zu schmeißen.
Ja, ich denke auch. Also sehr viele Eindrücke werden halt irgendwie aus dem Ausspiel halt irgendwie auch dafür sorgen, wie halt aufgestellt wird und irgendwie auch die Gedanken, die sich halt Funkel für das Ausspiel macht, werden halt einen sehr großen Einfluss darauf haben. Also es kann natürlich auch super gut sein, dass irgendwelche Leute gegen Aue einfach mal eine Verschnaufpause bekommen, wo wir jetzt gar nicht so mit rechnen, wie zum Beispiel Nico Gieselmann, der auch einfach jedes Spiel immer spielt oder wie halt
oder Eihahn
überlegen könnte, ob man ihn vielleicht einfach mal ganz draußen lässt. Oder Eihahn, ganz genau. Aber gerade wenn man halt vielleicht jetzt halt doch mal so ein bisschen darauf hoffen könnte, vielleicht ist ja doch Diego Contento jetzt irgendwann mal so weit, auch, ja, wenn das natürlich schwer einzuschätzen ist.
Schwer einzuschätzen.
Suttner ist auf jeden Fall auch wieder im Training, also auch der könnte halt vielleicht links mal beginnen. Der war ja irgendwie jetzt auch, glaube ich, erstmal ein paar Wochen verletzt. Es wären auf jeden Fall irgendwie auch Optionen. Aber ich würde halt trotzdem denken, für das Spiel gegen Köln sind das halt eben Leute, die halt auf jeden Fall spielen werden. Zimmermann wird auf jeden Fall spielen, Gieselmann wird auf jeden Fall spielen, Eihahn wird auf jeden Fall spielen.
Eigentlich kann man davon ausgehen, dass zumindest so die hinteren kann natürlich sein, dass der Zimmermann auf rechts zieht, wenn der Zimmer nicht mehr, also in die Außen-Fünferkette, wenn er die Sechser neu besetzt, anders besetzen will, dass er den Zimmermann dann nach außen holt und Jean Zimmer rausnimmt.
Ja, also das, die Frage ist halt, also die spannendste Frage ist für mich halt eigentlich, wie die Doppel-6 gegen Köln aussehen wird, weil da gibt es eigentlich jetzt 5 oder 6 für die Position, da wird jetzt dieses Ausspiel super viel ausmachen, da könnte halt irgendwie wirklich, da könnte richtig viel passieren. Auch wenn ich mal vermuten würde, dass wahrscheinlich einfach Botzek spielen wird. Einfach weil
jetzt gegen Aue oder dann gegen Köln?
Gegen Köln, einfach weil
Funkel mit seiner Erfahrung
nicht so viel umstellen wird. Ja. Und Hennings wird halt wahrscheinlich dann beginnen. Und wenn er fit ist, Kovnatski. Alles Weitere wird man, glaube ich, dann sehen, oder?
Ja. Ich meine, was ja auf jeden Fall vielleicht die spannendste Frage ist, ob ihr ohne Köln-Kontakt gut ins Stadion kommt.
Ja, dann wird halt schon schwierig, weil also die... Müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen.
Ja, eine mögliche Option wäre natürlich einfach relativ früh anzureisen und dann vielleicht bei relativ traumhaften Bedingungen vielleicht noch das ein oder andere Altbier zu trinken in der Altstadt und dann etwas entspannter von dort aus zum Stadion zu fahren. Mhm. Ansonsten,
Kleine Frage jetzt, wo es gegen Köln geht. Ihr könnt es wahrscheinlich nur zuordnen, weil es ungefähr um den Zeitraum geht und gegen Köln geht. 5.2.2009.
Ja.
Was könnte da gewesen sein?
Ich weiß es.
Ja.
Ja.
Und zwar?
Simon Terodde trifft für die Fortuna aus Düsseldorf gegen die Stuttgarter Kickers.
Oh, stark.
Habt ihr euch abgesprochen?
Was ist denn hier? Aber ich kann mich halt noch an den Moment erinnern, an dem Terodde als Torschütze oben an der Anzeigetafel steht.
Ja, ich war auch im Stadion. Ja, genau. Blieb dann auch der einzige Treffer bei 8 Einsätzen für Fortuna, genau.
Ja, da war nichts für uns, der Junge. Wie oft hat er denn jetzt getroffen in der Bundesliga schon wieder?
Dreimal.
Und macht das dann immer sympathischen Militärgruß, nämlich.
Nee, ich weiß gar nicht, ob es ein Militärgruß ist oder ob der so in die Ferne guckt.
Ach so, da müsste ich nochmal drauf
eingefallen
achten.
Ist,
ich finde, das sieht sehr martialisch aus.
Ja,
was mich da etwas dran anstieß, an diesem militärischen Gruß, könnte das nicht auch so ein karnevalistischer Gruß eigentlich sein?
Ist der denn Kölner? Also gebürtig?
Kann ich dir jetzt nicht sagen.
Von Duisburg oder so kam der.
Von Bochum war der gut. Der ist aus Bocholt.
Bocholt.
Ja, ne, der ist halt jetzt Immi. So, ne? Ich meine...
aber das sieht doch viel zu martialisch aus.
Nee, das ist kein militärischer Gruß. Das ist eher so ein... das ist kein Salutieren, sondern der hält die Hände ja über die Augen. Das ist eher so ein, ich schaue in die Ferne, boah, was ein geiles Tor oder so.
Ja.
Sprechen wir dann in der nächsten Sendung nochmal drüber, da können wir das ja dann von ganz nah
uns. Wir werden das genau angucken, beobachten von unserem Platz hinter dem Tor. Nein, ich hoffe einfach, dass er dann diesen Blick schon bemühen muss, um wieder ein klein wenig enteilte Düsseldorfer in der Tabelle zu gucken.
Habt ihr noch was zu dem Spiel oder sollen wir?
Ich glaube, wir hauen jetzt mal die Tipps raus.
Ja, ja. Also ich habe jetzt ja meinen schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich erwarte einen 0-0. Der besseren Sorte. Also nein.
Okay, ich hau jetzt mal raus und tippe auf ein 3-2 für Fortuna.
So, die ganzen Tore denn machen.
Tja, wirst schon sehen.
Ich werde jetzt auch mal aus meiner pessimistischen Rolle ausscheren und sage 1-0 für Fortuna Düsseldorf.
Ja, dafür nehme ich jetzt den pessimistischen Punkt an und denke, dass es leider ein 0-2 zu Hause gegen den FC Köln gibt und es jetzt ein richtig ungemütlicher Winter wird. Ja.
Ja.
So. Wahrscheinlich wird er das halt auch ohne eine Niederlage. Wenn man jetzt mal auf die kommenden Gegner schaut, kriegt man ja schon ein bisschen Angst, dass man jetzt so ein bisschen wie ein Stein auf den Grund sinkt.
Ja.
Und das Tabellenende jetzt mit Schalke, Bayern, Dortmund, Hoffenheim und Leipzig als nächsten Gegnern wird das eine schwierige Zeit.
Die haben halt echt die ganzen Spiele verloren, ne? Außer gegen Mainz.
Ja. Und vor gegen allem
Köln haben sie ja noch nicht.
Ja, also in Köln jetzt. Ja.
Vor allem mal wieder so die alte Rolle übernommen, irgendwie, wenn so ein Club im Prinzip reanimiert werden muss, dann kann man aber bei der Fortuna guten Erste-Hilfe-Kurs belegen.
Da sind wir da. Da sind wir da.
Wobei ich jetzt auch schon gesehen habe, dass es bei Köln auch schon irgendwie ein leichtes Rumoren gibt, ob der Situation und so. Also vielleicht ist der Vorteil doch, dass sie einfach noch viel nervöser sind und so. Da muss man ja sagen, unser Umfeld, das Düsseldorfer Umfeld, ist ja einigermaßen ruhig und entspannt, auch wenn der Lutz jetzt schon mal sich beschwert öffentlich. Aber vielleicht ist ja da doch schon dann mehr Dampf auf dem Kessel und das lässt sie wie ein Kartenhaus zusammenfallen.
Naja, gerade nochmal zum Thema Umfeld. Man hat jetzt auch nochmal für extra Ruhe dadurch gesorgt, indem man ja jetzt diese Woche auch übereingekommen ist, dass Thomas Röttgermann nicht von seinen Aufgaben entbunden wird.
Genau.
Kann man natürlich jetzt drüber denken, wie man will, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Punkt, der wirklich wenigstens dafür sorgt, dass Ruhe ist. Auch wenn ich die Begründung etwas dünn fand, aber okay.
Ja, und in Sachen Lutz Pfannenstiel, weil der gerade fiel, der Name, vielleicht baut man sich schon mal langsam einen schlagkräftigen Zweitligakader zusammen, denn wie viel da dran ist, kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen, aber habe heute noch gelesen, dass man ganz heiß ist auf einen weiteren Innenverteidiger, der dann aus Braunschweig kommen soll.
Aha.
Namens Robin Ziegele, 22 Jahre, großes Talent, würde wahrscheinlich jedem Zweitligakader gut zu Gesicht stehen.
Ja, die haben ja auch gesagt, die können in der Winterpause noch nachlegen, wenn sie wollen.
Ja, aber warum gerade ein Innenverteidiger?
Vielleicht, um den Baumhut ein bisschen Druck zu machen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn die halt weiter mit der Dreierkette spielen wollen, dann brauchen sie natürlich noch einen.
Denke ich nämlich auch. Du hast halt drei Leute, die halt so gerade Erstliga-Niveau irgendwie haben. Wenn du da mit Dreierkette spielst, so, dann kann dir da halt auf jeden Fall ein bisschen Breite im Kader nicht schaden. Und
also interessante Personalie, der Herr.
Und gerade wenn es dann irgendwie auch um die Zukunft geht, also ich glaube, selbst wenn man die Liga hält, dass man nächstes Jahr Kahn Eihan nochmal bei Fortuna Düsseldorf spielt, da
vielleicht unwahrscheinlich.
Es ist eher unwahrscheinlich. Also wenn, dann liegt es vor allen Dingen daran, dass Eier noch eine sehr schlechte Rückrunde spielt. Ja. Was wir jetzt auch alle nicht hoffen und wollen.
Fortuna trotzdem drin bleibt.
Also angeblich hätte Fortuna sogar schon ein Angebot abgegeben. Ja.
Wie also ist denn der Marktwerk taxiert?
Das Hauptproblem ist halt, dass das wird den Lou halt wahrscheinlich entsetzen. Der ist 2 Zentimeter kleiner als Hoffmann. Oh. Der ist 1,86. Ja. Er hat bisher vor allem Dritte Liga und Regionalliga Nord gespielt. Bei zweiter Mannschaft.
Hat einen stark steigenden Marktwert, der sich momentan auf 175.000 Euro beläuft.
Ach, dann soll er erstmal bestimmt für die zweite geholt werden.
Haben die ist allerdings...
Ja, wahrscheinlich auch nicht im Winter holen, würde ich mal vermuten. Also ich glaube, Braunschweig spielt halt gerade um den Aufstieg in die zweite Liga mit. Ach. Ich weiß auch nicht, was man ihm dann halt für eine Perspektive anbietet. Also ich kann mir viel eher vorstellen, dass man vielleicht jetzt diesen Transfer halt irgendwie schon festzurrt. Und wenn man dann irgendwie noch ein bisschen Breite halt für die Rückrunde braucht, dann macht es halt viel mehr Sinn, halt jemanden vom Ende der Bank von irgendwelchen Mittelfeldclubs in der Bundesliga auszuleihen, bei Leuten, wo man jetzt einfach gesehen hat, dass die einfach in der Hinrunde keine Spielanteile bekommen oder kaum Spielanteile bekommen. Und ich glaube, da kann man halt viel eher nochmal irgendwie dann nachlegen. Und dann, wenn man da wirklich irgendwelche junge Perspektivspieler halt holt, dann kann man die halt dann zum Sommer holen. Also das wäre das, was ich jetzt vermuten würde.
Ja, wir sind ja auch gerade mal, wie wir eben festgestellt haben, zur Halbzeit der Hinrunde. Und das wird sich dann alles konkretisieren, wenn es ja keine andere Möglichkeit mehr gibt, als sich einen halben neue erste Mannschaft zu kaufen. Gut. Ja, ich glaube, ja. Wir haben alles eingehend besprochen, was zu besprechen war.
Ich denke auch,
es wird alles vollumfänglich
besprochen.
Und ja, noch mehr.
Und dann soll es dann auch für diese Woche erstmal genug sein. Und dann geht es hier nächste Woche nach dem Derby gegen Köln halt wieder weiter an dieser Stelle. Das hat mich gefreut, meine Lieben. Ja. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.